Guten Morgen miteinander. Ja, das ist das Thema der Predigt, das Geschenk der Gnade. Aufgrund von einem Vers im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich weiss nicht, wie es euch ist gegangen an der Weihnachten mit dem Geschenk. Ich tue mich jetzt mal nur so an die Ehefrauen wenden. 25. Dezember, Weihnacht, seid ihr aufgestanden, noch so ein bisschen verschlafen, ans Schlafzimmerfenster gestanden, man sieht so schön ab auf den Platz vor der Garage und dort ist gestanden. Schöne neue Cabriolet mit der Schleife und dem Mäscheli auf dem Dach. Wunderschön, oder endlich der lang ersehnte Zweitwagen. Vielleicht ist das jetzt nur ein bisschen Wunschdenken, in diesem Fall sorry. Was ist unser grösstes Weihnachtsgeschenk? Was ist das grösste Geschenk, das wir überhaupt haben können? Und jetzt wende ich mich wieder an alle. Und für das möchte ich eben den Text lesen im Johannes 1, Vers 14 bis 17. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Geschenk von der Gnade Gottes, das Geschenk von Vergebung, von Errettung, von Erlösung, von Rechtfertigung. Vielleicht haben wir uns schon zu fest daran gewöhnt, das kann sein. Und was war denn vor der Gnade? Ja, das Gesetz im Alten Testament. Gnade gibt es schon im Alten Testament ganz klar, ja. Aber nie in diesem Ausmaß oder so deutlich oder so klar personifiziert, wie jetzt hier im Neuen Testament. Man hat sich an das Gesetz halten. An ein Gesetz, das gar niemand konnte halten. An ein Gesetz, das uns unsere Sündhaftigkeit schonungslos aufzeigt, ohne einen Ausweg daraus herauszuzeigen. Ein Gesetz, das unerbittlich verurteilt. Ein Gesetz, das unbedingt den Tod des Gesetzesübertreters fordert. Oder wie wir gelesen haben, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Christus, Jesus Christus, geworden. Das grösste Geschenk von allen Zeiten, Gnade Gottes für uns. Denkt jetzt nicht, ich komme mit einer verspäteten Weihnachtspredigt. Es geht mir überhaupt nicht um Weihnacht. Es geht mir um Gnade und um eine Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade. Darum habe ich als ersten Punkt das Gesetz, als zweiten Punkt Gnade und als dritten Punkt die Heiligkeit Gottes. Und wenn wir das Gesetz anschauen, dann schauen wir am gescheitsten eine Geschichte an, die von einer Frau erzählt, da im Lukas-Evangelium, die eben unter dem Gesetz sehr stark gelitten hat. Ich lese in Lukas 8, Verse 40 bis 48. Als nun Jesus zurückkam, er kommt zurück aus der Gegend der Gadarener, wo er einen Mann frei gemacht hat, der von einer ganzen Legion von Dämonen besessen war, kommt zurück nach Galiläa. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge. Und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Als Jesus aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor Jesus nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Eigentlich geht es ja in dieser Geschichte um die todkranke Tochter von Jairus. Aber jetzt, wo Jesus unterwegs ist zu diesem Jairus, kommt eine Frau. Und die dürft gar nicht. Nach dem Gesetz darf die da nicht sein. Die hat Blutfluss seit 12 Jahren. Das heisst, die ist unrein. Die darf nicht in eine Menschenmenge. Jeder, der sie berührt oder der von ihr berührt wird, ist unrein bis zum Oben. Das sagt das Gesetz, kann man im 3. Mose 15 nachlesen. Die Frau, seit 12 Jahren ist die von jedem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ich habe mich gefragt, wie ist das gegangen daheim? Ich weiss nicht, ist sie geheiratet, hat sie Kinder, die darf sie ja nicht anlängen. Und die Kinder dürfen die Mutter nicht anlängen. Oder wenn sie Eltern hat, die darf die Eltern nicht in die Arme nehmen, die Eltern sie auch nicht. Sonst sind sie unrein, bis am Abend, seit 12 Jahren, isoliert und einsam. Dann verstehst du den Vers 43, oder? Dass sie ihr das ganze Gut für Ärzte hat aufgewendet und nichts hat geholfen. Aber wenn du einfach 12 Jahre isoliert bist und nach dem Gesetz niemand darfst berühren, dann machst du alles, für was das würde ändern. Nach 3. Mose 15 ist jede Frau, die Periode hat, unrein. Und noch ein paar Tage darüber aus. Und wer sie anrührt, ist unrein bis zum Abend. Also man war dort wirklich ein bisschen isoliert gewesen. Das hat eben dummerweise auch gegolten, wenn der Blutfluss nicht aufhört. Und das war bei ihr der Fall gewesen. Sie hat nur etwas gewusst an diesem Tag wahrscheinlich. Was ich mache, darf ja nicht auskommen. Hoffentlich kennt mich niemand. Ich darf mit niemandem in Berührung kommen. Und es ist unmöglich in dieser Menschenmenge. Jesus wird von allen Seiten gedrückt und sie kommt nach zu Jesus her. Stellt euch mal die Kettenreaktion vor, der Schneeballeffekt. Oder? Jeder wird unrein da um die Frau herum und die nachher die Unreinen anlängen, sind dann auch wieder unrein. Am Schluss ist die ganze Volksmenge unrein. Und um alles noch absolut schlimm zu machen, sie berührt noch Jesus, der Sohn Gottes. Vielleicht denkt sie, ich bin unrein, der berührt mich nicht. Aber ich müsste ihn doch berühren, um gesund zu werden. Und sie kommt von hinten an ihn her und berührt den Saum von seinem Kleid. Und sie weiss, wenn das rauskommt, das wäre der Super-Goal, oder? Darf nicht sein. Und sie berührt Jesus und der Blutfluss hört sofort auf. Wow, gesund. Der Erfolg ist eingetreten, die Hoffnung ist erfüllt, aber der Super-Goal passiert. Im Markus-Evangelium heisst es sogar, da wandte sich Jesus um. Weißt du, wie das ist, wenn sich einer umdreht, der von hinten anlängst? Dann schaust du ihm gerade ins Gesicht. Stehst einfach vor dran. Und hier lesen wir noch, alle haben abgestritten, dass sie ihn haben berührt, wo Jesus gefragt hat, wer hat mich angelängt? Jetzt, ich weiss nicht, ob die Frau auch das abgestritten hat oder ob sie einfach in Schockstarre gar nichts hat können sagen. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt wirklich schlimm. Der Petrus hat bei einem Haar die Situation für die Frau gerettet, ohne es zu wissen. Er hat gesagt, Meister, wir werden alle bedrängt und gedrückt. Und du fragst, wer hat mich angelenkt? Das ist ja logisch, oder? Jeder lenkt ja. Und Jesus sagt, nein, ich habe es gespürt, von mir ist eine Kraft ausgegangen. Und dann hat die Frau gemerkt, ich kann nicht unentdeckt bleiben. Und da ist die Bibel wieder sehr, sehr deutlich, oder? Sie kommt zitternd zu Jesus, lesen wir da. Ja, das ist klar. Jetzt fliegt alles auf. Und jetzt wird sie erkannt als rücksichtslose Sünderin. Wo es einfach in Kauf nimmt, dass da alle um mich herum unrein werden. Ich mache verbotenes Zeug. Jetzt bin ich dran, oder? Jetzt gibt es Strafe nach Gesetz. Sie fällt vor Jesus nieder. Und dann kommt ein ganz harter Satz. Und sie erzählt vor dem ganzen Volk, was sie da gemacht hat. Auch hören zu. Hast du auch schon mal so eine peinliche Stille erlebt? Du hättest lieber etwas jemandem gesagt, ohne dass es die anderen hören, aber es wird einfach so ruhig und jeder hört es. Schlimm. Ihr passiert so. Und sie erzählt auch noch, wie sie auf der Stelle ist gesund wurde. Ah, da gleicht sie uns, oder mehr. Man will sich doch immer noch ausreden. Sag, aber es ist ja eigentlich gut gekommen, oder? Ja. Das Gesetz ist knallhart. Könnte sein, dass die Pharisäer die Steinigung verlangen. Eine, die so rücksichtslos ist. Oder mindestens Blut muss fließen, oder? Ohne Blut fließen gibt es keine Vergebung von Sünden. Also ein Tieropfer muss sein. Irgendetwas muss sein. Und jetzt fällt Jesus an vorreden. Und das ist wahnsinnig. Mit einem Schlag, mit einem Satz sind wir im Punkt 2 in der Gnade. Sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Etwas Schöneres hätte er nicht können sagen. Und für mich tut das so wunderbar der Wert von der Gnade zeigen. Das ist unglaublich. Was Jesus sagt, schon nur, wenn er anfängt, sei getrost. Die Frau ist verzweifelt. Sie weiss, sie hat etwas Dummes gemacht, das hätte ich gar nicht dürfen. Jetzt kommt es aus, jetzt wird sie verstoßen, jetzt ist schlimm. Sie ist nicht abgesondert geblieben, sie ist in eine Volksmenge gegangen, wo sie gar nicht dürft. Sie hat den Sohn Gottes berührt. Also, noch schlimmer geht nicht. Und das Gesetz verlangt der Tod. Okay. Und was sagt Gnade? Sei getrost. Ich tröste dich. Kennen wir die Tragweite von diesem Wort? Eine Sünderin darf getrost sein. Ja, gibt es jetzt keine Strafe mehr. Und Jesus fährt weiter. Meine Tochter. Da habe ich so daran gedacht, jetzt ist die 12 Jahre isoliert. Hat vielleicht nie jemand zu einer gesagt, du bist eine Liebe und hat sie in die Arme genommen. Darf sie ja nicht anlängen. Und jetzt sagt Jesus, meine Tochter. Ich nehme die an. Die anderen lehnen die wahrscheinlich ab. Aber du bist meine Tochter. Zu ihr nach 12 Jahren Isolation, das muss wirken in ihrem Herz. Spätestens jetzt merken wir, Gnade kannst du nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Sie hat alles andere verdient hier eigentlich. Verdient alles andere Strafe. Aber nein, es gibt Gnade. Ab jetzt ist sie angenommen an Sohnesstadt, sie darf sich Kind Gottes nennen, sie darf Vater zu Gott sagen, Gnade macht dich zu seinem Kind. Und Jesus redet immer noch weiter. Dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt nicht, die Glaube hat dich geheilt. Sie ist nicht, Entschuldigung, wenn ich so sage, nur geheilt. Sie ist auch noch gerettet. Nein, es gibt keine Strafe, du bist gerettet. Die Glaube rettet. Es geht um den Glauben. Es geht um den Glauben an Jesus, sein Erlösungswerk. Er heilt, er vergibt, er reinigt, er macht dein Heil. Glaube rettet vor Strafe. Und dann sagt Jesus noch das Letzte, geh hin in Frieden. Und das nach dem Super-Goal eigentlich. Und die Frau ist entdeckt worden, in flagranti ertappt. Sie geniert sich, sie schämt sich, vor dem ganzen Volk muss sie es sagen. Und jetzt sind wahrscheinlich da zuerst in dieser Volksmenge alle zusammen froh, dass man mal auf so einen rücksichtslosen Sünder zeigen kann. Ist gern gut, wenn man auf einen anderen zeigen kann, der noch schlimmer ist als man selber. Dann sieht man die eigene Schuld nicht so. Aber Jesus sagt, geh hin in Frieden. Alles ist gut. Du bist tröstet, bist ein Kind Gottes, geheilt und gerettet, kannst im Frieden heimgehen. Gibt es ein grösseres Geschenk? Für mich kann man es nicht grösser machen, das ist ganz gewaltig. Eigentlich ist ja an dieser Geschichte noch etwas verrückt aus meiner Blicksicht, da, wo ich drauf habe. Es geht ja gar nicht um die Frau. Es geht ja um die Tochter von Jairus, die liegt im Sterben. Und der Jairus, das ist ein Oberster der Synagoge. Das ist jemand. Und er kommt zu Jesus, er fällt auch nieder, heisst es. Aber das ist eine hochgestellte Persönlichkeit. Und Jesus ist einverstanden, er will mit dem Gott zu ihm hin. Und dann kommt die Frau, unrein. Kommt einfach von hinten und lenkt Jesus so an. Also eigentlich könnte man sagen, ein Ausgestoßener gegen einen Synagogenvorsteher, keine Chance. Aber Gnade ist für alle da. Und das finde ich so gewaltig. Sogar für die Untersten. Jesus lässt sich auf dem Weg zu einer wichtigen Persönlichkeit von einer unreinen Frau aufhalten. Unterdessen stirbt die Tochter. Wo die ganze Geschichte mit der Frau vorbei ist, kommen die Leute, Diener vom Jairus, und sagen, muss der Meister nicht mehr bemühen. Die Tochter ist gestorben. Und Jesus ist zu ihm gegangen und hat gesagt, hab keine Angst, sie schlaft nur. Alle Leute rausgeschickt, er ist rein mit den Eltern, hat der Tochter die Hand gegeben und gesagt, stang wieder auf. Und dann hat er den Eltern gesagt, geht ihr zu essen. Er war einfach ein bisschen geschwächt von der Krankheit. Gnade ist für alle. Ob du zungerst bist oder zogerst. Gnade ist für alle. Geht um Gnade, geht nicht um die Stellung. Gott anrufen, das zählt. Gott anflehen, das zählt, nicht die Stellung. Jeder hat vor Gottes Augen Wert, dass er ihm seine Gnade gibt, wenn man an Jesus glaubt. Auch der Jairus darf es erleben. Und jetzt habe ich eben noch den dritten Punkt nach dem Gesetz, nach der Gnade, Gottes Heiligkeit. Manchmal sind wir fast in der Gefahr, dass wir Gnade so gross anschauen, und sie ist auch so gross, dass wir meinen, ja, dann kann ich mir ja dieses und jenes erlauben, Gott vergibt sowieso. 3. Mose lesen wir, denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das kannst du im 3. Mose ein paar Mal lesen. Sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Was mich hier auch so berührt, ich habe euch aus Ägypten rausgeführt, aus der Sklaverei raus, in die Freiheit. Warum? Ich will euch ein Gott sein. Jetzt ist er unser Herr. Jetzt können wir nicht einfach machen, was wir wollen. Er ist jetzt unser Herr. Und er sagt, wir sollen heilig sein, wie auch er heilig ist. Messlatte liegt jetzt sehr hoch eigentlich. Ja. Wir sollen heilig sein. In den Paulusbriefen lesen wir oft die Ansprache. Schon im Römerbrief fängt es an die auserwählten Heiligen, oder dem 1. Korintherbrief an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Im 2. Korinther an alle Heiligen, die in ganz Achaia sind. Im Epheserbrief an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. Im Philipperbrief an alle Heiligen in Christus Jesus. Ihr könnt selber studieren, wie die Paulusbriefe anfangen, alle zusammen. Ja, Heilige in Christus Jesus. Sein Erlösungswerk, seine Gnade hat uns geheiligt. Die Gerechtigkeit von Jesus wird uns wie ein neues Gewand angelegt. Jetzt sind wir Gerechte, jetzt sind wir heilig. Was ist heilig? Heilig heisst eigentlich abgesondert. Wir sind abgesondert für jemanden oder für etwas. Abgesondert von der Welt, um Gott anzugehören. Wir leben zwar noch in dieser Welt, müssen wir. Aber wir sollen nicht mehr diesem Weltlauf nachjagen, sondern wir sollen nach Gottes Gebot und Richtlinien leben. Aber trotzdem versuchen, mit den Menschen in dieser Welt Kontakt zu haben. Das sollen wir machen. Wir sollen zu ihnen gehen, Jünger machen, sie taufen, also ein Zeugnis sein. Wir sollen ihnen auch von dieser Gnade erzählen. Wir sollen uns absondern von einem sündigen Lebensstil. Die Sünde sollen wir hassen, der Sünder lieben. Und das ist nicht immer einfach. Da den Unterschied richtig zu machen, da haben wir manchmal Knörz. Aber sollen wir lernen, es ist uns geboten. Sünd hassen, der Sünder aber lieben. Nicht immer einfach. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Paulus sagt es ganz schön im Römerbrief ein paar Mal. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ein Glaube. dann müssen wir nicht mehr Angst haben vor dem Gesetz. Sind wir unter der Gnade. Aber es wäre eine Fehlinterpretation, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir das Gesetz nicht mehr halten. Das wäre falsch. Der Paulus sagt, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben. Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Im Glauben erkennen wir, das Gesetz ist gut. Paulus schreibt selber, es ist heilig, gerecht und gut. Im Römer 7,12. Das Gesetz ist schon gut. Ich behaupte sogar, wenn sich alle Menschen auf dieser Welt schon nur an die 10 Gebote würden halten, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Wäre super. Ja, wir bestätigen das Gesetz, weil wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und weil wir sehen, dass Gott es gut meint mit seinen Geboten. Ohne seine Gnade sind wir völlig verloren. Wir schaffen es nicht, das Gesetz immer und unter allen Umständen zu halten. Wir sind unrein. Da habe ich jetzt noch gedacht, oh, jetzt habe ich heute Morgen da beim Begrüßen ein paar nicht hingegeben. Bin ich jetzt unrein vielleicht? Oder bin ich unrein gewesen und jetzt seid ihr unrein, weil ihr mir die Hand gegeben? Nein, klar nicht. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind rein von aller Ungerechtigkeit, steht im 1. Johannes 1. Und wir lesen weiter im Römer, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Nein, eben, abgesondert vor Sünde leben, sie hassen und meiden. Aber wir leben nun unter dem Zuchtmeister von Gesetz. Und so haben wir auch nicht Angst vor der Strafe. Es gibt leider viele Christen, die haben immer noch Angst vor Strafe. Das muss man nicht. Schon der Jeremia im Alten Testament hat das gesagt. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Gnade, es gibt keine Strafe mehr. Angst vor Strafe ist unbegründet. Aber was ist jetzt zu tun, wenn wir eben gleich sündigen? Wenn uns etwas passiert, wo wir genau merken, jetzt bin ich daneben getrampelt. Das war wirklich falsch. Oder ich bin sogar böse, oder weiss ich was. Ja, dann müssen wir halt wieder zu Gott gehen. Ihn bitten um Vergebung, Buße tun. Meine Kinder, sagt der Johannes im 1. Brief, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also das wäre das Ziel. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also wenn es für die ganze Welt lenkt, dann lenkt es für mich sicher auch. Darf wissen, es lenkt. Und er fügt noch bei, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Weil wir es erkennen als heilig und gerecht und gut. Die Gebote sind schon gut. Auch wenn ich manchmal Mühe habe damit vielleicht. Ja, das wollen wir. Seine Gebote halten. Sind die beste Lebensgrundlage, die es gibt. Aber wir wollen es nicht aus Angst tun, sondern aus Liebe und aus Dankbarkeit für Vergebung. Und ich möchte fast sagen, aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus gesagt hat, sei getrost, mein Kind, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Dürfen wir alle mitnehmen heute? Das ist so traumhaft schön. Du musst hier nicht raus mit Angst. Oh, und ich habe gestern, jetzt kommt dann noch ein Hammer. Nein, er kommt nicht. Sei getrost, mein Kind. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Ich schließe mit den zwei Versen, zwei letzten Versen vom Predigtext, die da stehen. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dich wirklich loben und dir danken für Gnade. Es ist so ein unverdientes Geschenk. Eigentlich müssten wir uns wie die Frau da hier schämen, wenn alles auskommt, was so läuft. Aber wir dürfen zu dir kommen, wir dürfen Buß tun, wir dürfen deine Gebote, dein Gesetz anerkennen als etwas, das eigentlich gut ist für die Menschen, das eine gute Lebensgrundlage bietet. Und wir wollen danach streben. Und wir wollen uns absondern von der Sünde, von der Welt. Und wollen auch Leute in der Welt erreichen. Aber dir wollen wir Danke sagen für deine Gnade, dass du uns tröstest, dass du uns annimmst als deine Kinder, dass deine Gnade uns rettet, weil wir daran glauben und dass wir im Frieden dürfen in diesem Leben vorangehen. Im Leben mit dir. Und wir bitten dich, dass du uns drehst, durch diesen Tag, durch die kommende Woche, die kommende Zeit. Danke, dass wir in dir geborgen sind und uns nicht fürchten müssen. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.